Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Heute haben wir das Thema Rosen auf dem Tisch. Rosen, ja, der eine oder andere denkt vielleicht, ah ja, meine Oma hatte Rosen im Garten. Ja, nö. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge mal ein paar andere Ansätze mitgebracht, wie du Rosen im Garten einsetzen kannst. Nicht einfach nur das klassische Rosenbeet, sondern den ein oder anderen Gedanken, Idee, Funken, wie du Rosen bei dir im Garten in Szene setzen kannst. Unabhängig davon, welche Geschichte du mit deinem Rosenbeet erzählen möchtest, Rosen brauchen einen sonnigen Standort. Das bedeutet mindestens 6 Stunden Sonne täglich. Gerne windgeschützt, aber trotzdem gut belüftet. Die Rosenblätter müssen, wenn es geregnet hat, schnell abtrocknen, sonst kann es Mehltau geben. Auch an dem Boden haben sie gewisse Ansprüche. Tiefgründigen Boden, locker, gerne Humus, einen idealen pH-Wert von 6 bis 7. Wenn du deine Rosen in den Boden bringen möchtest, vorher gut lockern. Vielleicht noch ein bisschen Kompost einarbeiten und wenn du einen schweren Boden hast, noch mit ein bisschen Sand vorbereiten. So, let's go! Gedanken, Ansätze, Ideen, wie du Rosen bei dir im Garten ein bisschen anders einsetzen kannst. Wir machen heute ein bisschen Drama. Wir betrachten Rosen aus einer anderen Perspektive, besuchen ein Schloss und lernen, dass nicht alle englischen Rosen gleich sind. Viel Spaß! Eines noch vorab, bevor wir in das Rosendrama einsteigen. Ich werde in dieser Podcast-Folge explizite Züchtungen von Rosenzüchtern erwähnen. Alle diese Erwähnungen sind unbezahlt. Was habe ich dir mitgebracht? Eine, ja wirklich, du kannst schon sagen, dramatische Farbkombination aus Rot, Schwarz und Weiß. So, jetzt stell dir mal vor, du hast tiefrote oder burgunderrote Rosen. Richtig dicke Blütenköpfe, die dann im Kontrast mit fast schwarzen Blättern von Heucherer und Schlangenbart. Das knallt, das sieht richtig cool aus. Dazu dann noch etwas ganz Helles, fast Weißes, also dunkelrot, schwarz, weiß. Ein bisschen so die Schneewittchen-Kombi, würde ich jetzt mal sagen. Mit welchen Rosen kannst du da arbeiten? Zum Beispiel mit der Edelrose Baccarole. Die hat Tantau 1988 auf den Markt gebracht. Die hat wirklich dunkelrote Blüten und die duftet auch noch. Die blüht die ganze Saison über durch. Die ist auch richtig gut zum Schnitt geeignet. Wächst aufrecht, ein bisschen buschig und blüht bei dir im Garten bis in den Spätherbst hinein. Schafft schon mal 1,20 Meter bis 1,5 Meter. Oder du möchtest einen Rosenbogen mit dunkelroten Blüten und unten drunter dann die schwarzen Blätter des Schlangenbart. Wie wäre es denn da mit der Rose des Jahres 2022? Mit der Domino. Die kam 2021 auf den Markt, blüht in magentaroten Rispen. Diese Rose hat einen Ehrenpreis der Deutschen Rosengesellschaft gewonnen. Die Goldmedaille in der Kategorie Kletterrosen. Du hast diesen Kontrast, diese dunkelroten Rosenblüten und jetzt unten drunter schwarzer Schlangenbart, den Opoipogon. Der fällt dir sofort ins Auge, weil der ist pechschwarz. Der hat seinen ganz eigenen Charme. Er kommt aus Japan und hat so eine grasähnliche Erscheinungsform. Nicht wirklich spektakulär, aber halt einfach die Farbe. Diese Pflanze ist komplett schwarz. Ist ein bisschen anspruchsvoller bei dir im Garten, aber wenn du auf den Kontrast gehen möchtest und du suchst etwas Schwarzes, dann ist der Schlangenbart wirklich super in der Kombi. So, und schauen wir jetzt mal bei dem Purpurglöckchen, die Heucherer. Da gibt es die Sorte, und da ist der Name ja schon Programm, Black Pearl. Kaum ein anderes Purpurglöckchen hat so ein, ja fast schon beeindruckendes, tiefschwarzes Laub wie Black Pearl. Jetzt stell dir vor, oben die dunkelrote Rose, die Baccarole und unten drunter dann das fast schwarze Black Pearl Heucherer. Das ist doch wirklich schon mal ein mega Kontrast. Aber es geht noch eins weiter. Schwarz kommt nicht ohne Weiß. Das kombinieren wir jetzt noch mit weißen Blättern. Bei den Hostas, bei den Funkien, da gibt es ganz viele Vertreter mit panaschierten Blättern. Und du kannst mitnehmen, je höher der Weißanteil in den Blättern, desto mehr Sonne brauchen die Funkchen. Da haben wir zum Beispiel die Sorte Patriot, Amazone oder Autumn Frost. Es gibt auch ein weißbuntes Gras, das ist das Phalaris arundinacee, dessen Blätter sind in der Mitte grün und an den Rändern weiß. Wenn du damit arbeiten möchtest, musst ein bisschen hinterher sein, das breitet sich mal gerne aus. Wächst gut und gerne, 40, 70 cm schafft das schon mal. Und wenn du es ganz crazy haben möchtest, dann schreib jetzt mit, kannst du anschließend ja mal im Internet nachgucken, ein Purpurglöckchen mit wirklich ausgefallenen weißen Blättern, das Heucherer Rex Silver. Guck dir das mal an, das ist wirklich was ganz Besonderes. Noch eine Idee, wie wär's denn mal mit einem ganz modernen Rosengarten? Da teilst du die Beetfläche in geometrische Form ein, vielleicht wie ein Schachbrett in so viereckige Quadrate. Dann auf die schwarzen Felder in Anführungszeichen, da pflanzt du dann Rosen, vielleicht auch nur in einer Farbe. Und in die weißen Quadrate, dort arbeitest du dann mit Gräsern für den Kontrast. Dann hast du da eine ganz reduzierte Farbwahl, zwei Grüntöne, nämlich das Grün vom Gras und das andere von den Rosenpflanzen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du es wirklich ganz monochrom haben willst, also nur eine Farbe, oder ob dann doch noch ein bisschen mehr Farbvielfalt in deinen modernen Rosengarten reinkommt. Und wer sagt, dass ein Rosenbeet immer eine Fläche sein soll? Wie wär's denn mal mit einem Rosenlabyrinth oder einer Rosenspirale? Mittels Rasen oder Mulch? Wegen, dann kannst du durch deine Rosen hindurchgehen. Im Zentrum der Rosenspirale oder in deinem Rosenlabyrinth. Ein Sitzplatz mit einer schönen Bank, so als das besondere Ziel. Das wirkt bestimmt richtig magisch. Und wenn du dann zwischen deinen Rosen sitzt, ist das doch viel schöner, als einfach nur am Rand draufzuschauen. Nächste Rosenidee für deinen Garten. Es wird Zeit, diese Pflanze mal aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Bestimmt hast du die bei dir im Garten wegen Blütenzauber, wegen Duft, wegen ihrer Vielfalt, vielleicht auch Symbolik oder du hast mal eine Rose geschenkt bekommen zum Geburtstag, zur Hochzeit, von einer guten Freundin. Aber Rosen können noch mehr als einfach nur hübsch aussehen und vielleicht auch noch duften. Es gibt ganz viele essbare Rosen. Schon in der Antike wurden die verschiedensten Speisen aus Rosen zubereitet. Und dann kommen einem gleich solche Ideen wie Rosengelee, Sirup, Marmelade, Konfitüren, Eis aus Rosenblüten, Likör, aber auch so etwas wie Rosenessig zum Beispiel, diverse Teesorten. Und es ist gar nicht so abwegig, dass die ein oder andere Zierpflanze tatsächlich essbar ist. Das ist nicht überraschend. In der Rosenfamilie, in den Rosaceae, da sind neben den Rosen auch noch einige andere dir sehr bekannte Pflanzen, die wirklich essbar sind. Zum Beispiel Birnen, Äpfel, Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche, Erdbeeren, Kirschen, Mandeln. Also nächste Rosenidee für deinen Garten. Ein essbarer Rosengarten. Da verbindest du auf der einen Seite die Schönheit der Rose mit einem ganz praktischen Ansatz. Du kannst die Rose grundsätzlich mit Kräutern zusammensetzen und mit anderen aromatischen Pflanzen. Dann hast du da ein ganz charmantes, aber auch total funktionales Beet bei dir im Garten. Betrachte die Rose mal aus einer ganz anderen Perspektive. Jetzt stellst du mir vielleicht die Frage, Jessica, gibt es denn da Sorten, die besonders gut schmecken? Dann kann ich dir antworten, das weiß ich nicht, ich bin da nicht zu erfahren. Aber ich habe tatsächlich einen Rosenzüchter entdeckt, der kommt leider nicht hier aus Deutschland, sonst hätte ich den mal angerufen. Der hat sich essbare Rosen als Zuchtprogramm vorgenommen. Der hat dann solche Sorten wie Rosa Citroncello oder Rosa Grapefruit oder die Rose in der Sorte Himbeere. Du möchtest mit Rosenblättern arbeiten, dann darauf achten, dass sie wirklich auch der Gattung Rosa angehören. Am besten Kultur- oder Wildrosen verwenden. Andere vermeintliche Rosenarten, wie zum Beispiel Christrosen, Pfingstrosen, die sind meist giftig. Auch wenn es vermeintlich Rosen sind, gehören die doch botanisch gesehen in eine ganz andere Pflanzengattung. Und ich denke, es ist ganz klar, deinen Rosenblumenstrauß, den bitte auch nicht essen. Greif doch lieber zurück auf die Kartoffelrose oder auf die Essigrose und natürlich die wunderbaren Damaszenerrosen. Nun habe ich noch eine Idee mitgebracht, die ist vielleicht ein bisschen over the top, ein bisschen crazy, aber auch das kann ein Ansatz für deinen Rosengarten sein. Wir machen jetzt einen Sprung, keine gute Podcast-Folge ohne nicht mindestens einen Sprung. Wir machen keinen Sprung in der Zeit, wir bleiben in Deutschland, wir springen jetzt an einen anderen Ort. Und zwar nach Schloss Sanssouci in den Charlottenhof und dort in den Rosengarten. Peter Josef Lenné. Ein Name, an dem kommt man als Landschaftsarchitekt einfach nicht vorbei. Der schuf im Jahre 1835 für Wilhelm IV. Einen Rosengarten am Schloss Charlottenhof. Ganz typisch für solche großen Rosengärten ist ein geometrisches Prinzip. Hier findest du unterschiedlichste historische Rosensorten und im Zentrum eine schattige Laube mit plätscherndem Wasser. Da würde man in einem Katalog schreiben, lädt ein zum Verweilen. Ja, und in diesem Garten, da stehen die Rosen in ganz geometrischen Beeten. Aber es ist nicht nur die Geometrie, die diesen Garten besonders macht. Es gibt noch eine weitere symbolische Ebene bei Lennés Gestaltungskonzept. Und das ist der Ansatz, den ich dir mitgeben möchte. Vielleicht hast du ja auch eine symbolische Ebene, eine Geschichte, die du mit deinen Rosen erzählen willst. Der Rosengarten von Schloss Charlottenhof, der hat eine symbolische Reise. Und wohin? Zur Liebesinsel Kythera. In der griechischen Mythologie ist Kythera neben Zypern die Insel der Göttin Aphrodite. Die Liebesgöttin soll dort aus dem Meeresschaum geboren an Land gestiegen sein. Beim Besuch des Rosengartens wird der Besucher selber zum Pilger auf dem Weg zur Liebesinsel. Ein Weg durch diesen geometrisch angelegten Garten voller Rosen, das Symbol der Liebe schlechthin, bis zum paradiesischen Ideal. Im Zentrum des Rosengartens, da lädt dich die schattige Laube mit plätscherndem Wasser ein zum Verweilen. Der Zielpunkt der symbolischen Reise, das Ankommen auf der mythischen Liebesinsel Kythera. Ja, und vielleicht willst auch du dein Rosenbeet als Locus Amenus mit einer Geschichte anlegen. Muss ja nicht gleich die griechische Mythologie sein und die Göttin Aphrodite, aber auch Gärten können Geschichten erzählen. Einen ganz anderen Ansatz habe ich auch noch für dich mitgebracht. Warum im Rosenbeet nicht Wildrosen und Kulturrosen miteinander mischen? Vorne am Beet Anfang in Anführungszeichen, da arbeitest du mit Kulturrosen, mit veredelten Rosen. Je weiter weg du von dieser Kulturzone gehst, von diesem Anfangsbereich, desto wilder, desto natürlicher wird es. Dann kommen die Wildrosen als Randbepflanzung, vielleicht auch als Sichtschutz, als Tierparadies. Viele von unseren heimischen Wildrosen werden ja auch viel größer als die Kulturpflanzen. Also, warum immer nur mit den Farben spielen? Man kann doch auch mal mit der Rose an für sich arbeiten. Wenn man das Thema Rosen auf dem Tisch hat, dann kommt man natürlich an einer Sache nicht vorbei. Dem englischen Cottage-Garten. Ja, diese überquellende Mischung aus Zier- und Nutzpflanzen und natürlich Rosen. Rosen, Rosen, Rosen. Ich habe über den englischen Cottage Garten auch schon eine ganze Podcast-Folge gemacht. Hör da doch gerne mal rein. Ein Cottage Garten, eine Mischung aus vielfältigen Pflanzen und natürlich klassischen englischen Rosen. Klassische englische Rosen, die sind relativ jung. Bekannt wurden die durch den Engländer David Austin. Und der hat den Charme der alten Rosen, also gefüllte Blüten und einen starken Duft, hat er gekreuzt mit der Blühfreude und der, kann man sagen, Robustheit unserer modernen Rosen. Also die alten englischen Rosen, die haben nur einmal geblüht. Unsere modernen Rosen, die blühen öfters, sind auch grundsätzlich gesündere Pflanzen. Diese neuen Rosen, die haben aber den nostalgischen Look. Also rosettenförmige Blüten, oft ganz stark gefüllt, intensiver Duft. Die wachsen oft strauchförmig mit einem leicht überhängenden Wuchs. Höhe, ja, das variiert je nach Sorte. Und im Gegensatz zu den alten Rosen blühen die meisten über den ganzen Sommer. Bekannte Beispiele: Golden Celebration, Graham Thomas oder Gertrude Jekyll. Noch eine Idee, warum die Rosen immer nur auf dem Boden haben? Setz die doch mal auf ein Podest. Entweder baust du dir ein erhöhtes Beet oder du hast sowieso schon Hochbeete. Dann kannst du durch deine Rosen vis-à-vis auf Augenhöhe durchflanieren. Vielleicht verbindest du die Hochbeete auch noch mit einem Rankbogen. Dann hast du da einen richtig schönen Rosentunnel, durch den kannst du dann schreiten und erlebst deine Rosen ganz nah. So, nächste Rosenidee für dich. Wie wäre es denn mit einer italienisch inspirierten Terrasse mit Rosenzauber? Lachsfarbene Rosen, korallfarbene Rosen blühen in großen Terrakotta-Töpfen. Ergänzt dann noch mit Rosmarin, Lavendel, das Ganze ein bisschen rustikal. So kannst du richtig schönes mediterranes Ambiente auf deiner Terrasse zaubern. Wenn du Rosen im Topf halten möchtest, dann ist eines ganz wichtig: Rosen sind Tiefwurzler. Deine Rose draußen im Blumenbeet, da kann die Wurzel schon mal einen Meter tief in den Boden gehen. Deswegen ganz wichtig, du brauchst Mindestgrößen bei deinem Topf. Nicht so was Kleines, sondern du brauchst also da einen ausreichenden Blumentopf, damit deine Wurzel dort gut Fuß fassen kann. Auf der Terrasse natürlich auch, sonniger Standort. So, und eines noch zum Blumentopf. Je größer, desto besser ist nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch desto geringer ist die Frostgefahr. Also mindestens 50 cm tief. So, und du hast natürlich meine Podcast-Folge über Blumentöpfe gehört. Die kam letztes Jahr, glaube ich, irgendwie so im Spätsommer kam die raus. Da habe ich erzählt, dass man Töpfe richtig schön mehrfach bepflanzen kann. Nicht nur eine Pflanze da rein, sondern wenn du zum Beispiel ein Hochstämmchen hast, dann kannst du das noch wunderbar unterpflanzen. Jetzt stellst du dir die Frage, ob du das mit einer Rose auch machen kannst. Dann würde ich sagen, du solltest von einer Unterpflanzung bei Rosen besser drauf verzichten. Das Laub der Rosen muss nach einem Regenschauer ganz schnell abtrocknen können. Und mit einer dichten Unterpflanzung könnte das hinderlich sein. Wenn du aber eine Hochstammrose hast, da ist das generell möglich. Aber dann solltest du eher auf eine niedrige Unterpflanzung Wert legen. Also mit dem richtigen Topf am richtigen Standort kannst du dir eine mediterrane Terrasse zaubern. Dazu solltest du auf schwächer wachsende Rosen wie Beetrosen oder Bodendeckerrosen oder halt besagte Stammrose solltest du auswählen. Jetzt habe ich dir noch was mitgebracht. Wie wäre es denn mit einem weißen Garten, mit einem weißen Rosengarten? Und ich denke, der berühmteste White Garden, den findest du in Sissinghurst Castle in England. Er wurde in den 1930er Jahren von Vita Sackville West wurde der angelegt. Dabei ist die Verwendung von weißen Rosen, die ist nicht so neu. Bereits die Römer schätzten die weiße Rose in Form der Alba-Rosen. Diese Alba-Rose entstand aus einer natürlichen Kreuzung aus der Hundsrose, der Rosa Canina und einer Damaszenerrose. Die wurde schon wirklich früh kultiviert, im Mittelalter auch für medizinische Zwecke angebaut. Bekannte Sorten von der Rosa Alba, das ist zum Beispiel Königin von Dänemark aus dem Jahr 1816. Mach es wie die Römer, hol dir weiße Rosen und dann kannst du einen weißen Garten anlegen. Die Idee hinter dem weißen Garten: weiße Gärten wirken besonders elegant, beruhigend, leuchten. Das Weiß, das leuchtet, vor allen Dingen in der Dämmerung. Zeigt auch eine gewisse Raffinesse, weil du beschränkst dich ja auf nur eine Farbe. Wenn du auf Farbe verzichtest, dann kommt die Form und die Textur, die sticht dann stärker hervor. Jetzt fragst du mich, Jessica, elegant? Weiße Gärten wirken besonders elegant. Ist das so? Dann sage ich, das ist eine gute Frage. Das mit der Eleganz ist natürlich subjektiv und auch ein bisschen kulturell geprägt. In vielen westlichen Kulturen wird Weiß mit Reinheit, Raffinesse und auch ein bisschen mit Zurückhaltung verbunden. Und diese symbolische Bedeutung kannst du auch auf deinen Garten übertragen. Wenn du dich auf eine Nichtfarbe beschränkst, dann bedarf das ja einer gewissen Disziplin, vor allen Dingen beim Pflanzeneinkaufen. Oh Gott, geht dir das auch so, wenn ich eine Gärtnerei betrete, gerade in der Saison? Dann habe ich ein Mantra, das heißt, nur die Pflanzen von der Liste, nur die Pflanzen von der Liste, nur die Pflanzen von der Liste. Und mein Einkaufswagen ist immer voll. Ist aber auch so schön. Also ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres, Entspannenderes und auch erdend, wie Pflanzen in der Gärtnerei aussuchen, angucken, überlegen, passt das in meinen Garten, wo kann ich das hinstellen und dann mitnehmen. Zu Hause im Garten pflanzt du die dann ein und wenn du dann alles gesetzt hast, machst du einen Schritt zurück und denkst dir so, ja, wo? So, zurück zum weißen Garten. Also, wir waren bei der Disziplin. Und natürlich, weiße Blüten reflektieren das Licht und die leuchten, besonders in der Dämmerung. Und das kann eine wunderbare Atmosphäre erzeugen. Und natürlich hat so ein weißer Garten auch einen kompletten Kontrast zur Natürlichkeit. So eine bunte Blumenwiese, die ist natürlich, lebendig. Ein monochromer weißer Garten dagegen der wirkt komponiert. Und diese bewusste Künstlichkeit kann als gestaltet wahrgenommen werden. Aber es ist wirklich Geschmackssache. Die Vorstellung von Eleganz ist ja nicht universal, sondern hat viel mit unserer europäischen Tradition zu tun. Mal davon abgesehen, weiße Rosen, die haben einen ganz besonderen Auftritt bei dir im Garten, denn sie haben ja diese Leuchtkraft in sich. Du suchst eine schöne Beetrose, ein Klassiker aus dem Hause Tantau, Aspirin. Die wird gut und gerne 80 cm hoch, trägt das ADR-Gütesiegel. Die kannst du sowohl im Beet als auch im Kübel kannst du die halten. Oder die 1958 von Cordes eingeführte Strauchrose Schneewittchen. Ich glaube, das ist eine der bekanntesten weißen Rosenzüchtungen überhaupt. Die ist robust, winterhart, 1 Meter wird die hoch. 1,50 Meter kann die breit werden. Halbgefüllte Blüten stehen in Büscheln zusammen, anspruchslos, duftet und hat, was sehr angenehm ist, nur wenig Stacheln. Oder eine Kletterrose, Bobby James, an den kommt man auch nicht vorbei. In den 1960er Jahren kommt die aus den Sunningdale Nurseries. Ich denke, es ist eine der größten und am, kann man sagen, reichblühendsten, ja, das kann man sagen, Kletterrosen auch überhaupt. Lange biegsame Triebe, schafft schon mal 10 Meter und blüht überreich. Aber Bobby James blüht nur einmal im Jahr. Dafür aber dann wirklich überwältigend. So, was gibt es noch für Ideen für deine Rosen bei dir? Wie wär's denn mit einem viktorianischen Rosengarten? Ganz formal, ganz streng in der Mitte eine Achse. Die mündet dann meistens auf irgendeinen Blickpunkt. Das kann ein schöner Brunnen sein oder ein kleiner Pavillon. Zu beiden Seiten des Weges dann ganz exakt angeordnet, auf jeden Fall symmetrisch die Rosenbeete mit einer präzise getrimmten Buchsbaumeinfassung. Also ganz strukturiert, ganz klar und natürlich mit historischen Rosensorten. Eine andere Idee, such dir die Rosen anhand ihres Duftes aus. Frisch, fruchtig, betörend, sinnlich. Duftrosen bringen alle Blumenliebhaber ins Schwärmen. Die Rosen setzt du dann entlang des Weges oder an der Terrasse, bei deinem zweiten Sitzplatz im Garten. Du hörst meinen Podcast, du weißt, es muss immer mindestens 2 Sitzplätze in jedem Garten geben. Diese Rosen haben dann so wunderschöne Namen wie Deep Secret. Das ist eine Edelrose mit einem intensiven Duft. Oder wenn eine Rose schon Duftrausch heißt. Oder eine total beliebte Rose, Augusta Luise. Auch die duftet und blüht dazu auch noch den ganzen Sommer. Noch ein anderer Ansatz. Du suchst die Rose nicht nach ihrer Farbe aus und nicht nach ihrem Duft, nicht nach ihrer Schönheit, sondern was bringt diese Rose deinen Gartennützlingen? Wir hatten sie vorhin, die englischen Rosen, die sind ja alle gefüllt blühend. Hast du deinen Asterix gelesen? Dann weißt du, es gibt ein Dorf, es gibt eine Rose, es gibt eine englische Rose, eine bezaubernde Züchtung von David Austin aus dem Jahr 2009. Die ist benannt nach dem berühmten Royal Botanic Garden Kew in London. Die Rose Kew Gardens. Die präsentiert sich mit ganz zarten, aprikotfarbenen Knospen und einfachen Blüten. So 4 bis 8 Blütenblätter. Die Blüten kommen dazu in richtig großen Büscheln. Zitronengelbe Staubgefäße im Zentrum. Durchmesser der einzelnen Blüte, würde man sagen, so 5 cm. Ich habe die Rose Kew Gardens bei mir im Garten. Ich finde die super schön, weil da muss ich nichts machen. Gar nichts. Die steht bei mir in der prallen Sonne und die macht da einfach ihr Ding. Die wird gut 1,30 Meter, 1,5 Meter kann die schon mal hoch werden und auch genauso breit. Wächst aufrecht und ist eine der ganz wenigen ungefüllt blühenden englischen Rosen. Diese Rose ist definitiv attraktiv für Bienen, Schmetterlinge und Co. Sehr schön im naturnahen Garten, aber auch bei dir im Staudenbeet. Auch im Kübel, auf dem Balkon, auf der Terrasse kommt die auch klar. Im Garten, solitär oder als Gruppe. Diese Rose erhielt eine Auszeichnung. Die Auszeichnung Garden Merit der Royal Horticultural Society. Gott, was für ein schwieriges Wort für einen Podcast. Ein absoluter Bonus, den diese Pflanze halt mit sich bringt, wenige Stacheln. So kannst du da im Staudenbeet tun und machen, ohne da ständig in Sorge zu sein, dass du dich da irgendwo verletzt. Das waren so meine Gedankengänge zum Thema langweiliges Oma-Rosenbeet. Wenn du auch noch eine Idee hast, wie du Rosen im Garten in Szene setzen kannst, lass es mich doch gerne wissen, schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, kannst du mir auch gerne eine Bewertung dalassen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du bist jetzt motiviert und inspiriert, dein Rosenbeet mal aufs nächste Level zu bringen. Ich wünsche dir und deinen Rosen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.